Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder eine Podcast-Folge zur Vorlesung Galois-Theorie, zu Kapitel 12. Und wir machen nahtlos da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Da waren wir nämlich gerade mittendrin in Kapitel 12 und haben uns den Zusammenhang klargemacht zwischen der Auflösbarkeit durch Radikale und der Auflösbarkeit von Galois-Gruppen. Genau gesagt haben wir festgestellt, dass wir Polynome finden können, die nicht durch Radikale auflösbar sind, indem wir nach Polynomen suchen, bei denen die Galois-Gruppe eines Zerfällungskörpers über Q zum Beispiel nicht auflösbar ist. Wir brauchen also nicht auflösbare Gruppen und müssen das alles auch noch so hinbasteln, dass es zu einer Körpererweiterung passt mit einem Zerfällungskörper über Q. Und diese Bastelarbeiten, die beginnen wir jetzt mit Lemma 12.12. Da überlegen wir uns nämlich, wie wir Polynome finden können, bei denen die dazugehörige Galois-Gruppe, also die eines Zerfällungskörpers über Q, isomorph ist zu einer symmetrischen Gruppe. Und der Witz ist, dass wir ja schon wissen, dass ausreichend große symmetrische Gruppen nicht auflösbar sind. Die größte symmetrische Gruppe, die noch auflösbar ist, ist die S4. Ab S5 sind symmetrische Gruppen nicht mehr auflösbar. Und das wird jetzt der Witz sein. Lemma 12.12 ist also das, was jetzt aus dieser Idee, die wir formuliert haben, etwas Konkretes macht. Da nehmen wir uns eine Primzahl P her und wir nehmen ein Polynom P aus Qx, das soll irreduzibel sein, der Grad soll genau P sein und L soll ein Zerfällungskörper sein für P über Q innerhalb von C. Falls dann P genau zwei nicht reelle Nullstellen hat in L, dann ist die Galois-Gruppe isomorph zu SP. Heißt also, wenn wir P groß genug wählen und das alles so finden, dann finden wir eine Erweiterung, bei der die Galois-Gruppe isomorph zu einer großen symmetrischen Gruppe ist, zum Beispiel S5 oder S7 oder so, damit nicht auflösbar. Und das heißt, dass wir dann auf die Art und Weise ein Polynom gefunden haben, das nicht durch Radikale auflösbar ist. Das ist die Idee. Gucken wir mal, wie wir das basteln können. Zunächst mal arbeiten wir über Q. Das heißt, dass das Polynom P automatisch separabel ist. Die Erweiterung ist damit auch automatisch Galois, denn L ist jetzt Zerfällungskörper eines separablen Polynoms über Q. Dann soll G die Galois-Gruppe sein und wir fangen an mit einer Nullstelle A in L von P und wir überlegen uns, was wir über P wissen. P ist irreduzibel, hat A als Nullstelle und ist deswegen assoziiert zum Minimalpolynom von A über Q. Da wissen wir jetzt von ganz vom Anfang der Vorlesung, dass dann der Erweiterungsgrad von Q adjungiert A über Q genau der Grad des Minimalpolynoms ist. Das ist dasselbe wie der Grad von P. Also ist das klein p. Klein p ist die Primzahl, die den Grad von P angibt. Dann gucken wir uns den Gradsatz an. Denn wir suchen jetzt nach, also wir wollen den Gradsatz anwenden, um eine Aussage zu bekommen über den Erweiterungsgrad von L über Q. Und in dieser Erweiterung L über Q, da ist der Körper Q adjungiert A ein Zwischenkörper. Der Gradsatz sagt, dass der Erweiterungsgrad von Zwischenkörpern ein Teiler ist vom großen Erweiterungsgrad. Dementsprechend ist jetzt das kleine p ein Teiler des Erweiterungsgrades L über Q. Der Hauptsatz der Galois-Theorie sagt, dass die Galois-Gruppe G als Ordnung genau diesen Erweiterungsgrad hat von L über Q und deswegen eine Ordnung, die ebenfalls durch p teilbar ist. Und jetzt kommt der Satz von Cauchy und sagt, dass die Galois-Gruppe ein Element der Ordnung P hat. Da sehen Sie, wie wir innerhalb weniger Zeilen in den Notizen einfach mal alles draufgeworfen haben. Also ganz viel Theorie über Zerfällungskörper, den Gradsatz, den Hauptsatz der Galois-Theorie und auch noch aus den Anfängen der Gruppentheorie den Satz von Cauchy. Gut, da ging es jetzt ordentlich rund. Und was haben wir am Ende? Wir haben in der Galois-Gruppe ein Element der Ordnung P gefunden. Wunderbar. Nennen wir es Alpha. Und wie kann man sich jetzt ein Element der Ordnung P vorstellen? Ein Element der Ordnung P hat ja die Eigenschaft, dass wenn man immer wieder das Element mit sich selber verknüpft, dass dann zum ersten Mal das identische Element oder das Einzelelement der Gruppe rauskommt, wenn wir bei P angekommen sind. Das heißt also, Alpha ist nicht 1, Alpha Quadrat könnte 1 sein, falls P gleich 2 ist. Ansonsten ist halt dann vielleicht Alpha hoch 3 gleich 1, wenn P gleich 3 ist und so weiter. Aber erst bei der Potenz Alpha hoch P erreichen wir das Einzelelement der Gruppe, vorher nicht. Gleichzeitig permutiert Alpha die Nullstellen des Polynoms P. Und wie müssen die Nullstellen jetzt permutiert werden, damit das mit der Ordnung hinkommt? Naja, die müssen in einem P-Zyklus bewegt werden. Wenn es irgendwann vorher schon passieren würde, dass alle Nullstellen wieder da landen, wo sie waren, dann würde Alpha schon vorher die identische Abbildung bewirken, Entschuldigung, auf L. Und das ist aber nicht erlaubt, denn Alpha hat Ordnung P und keine kleinere Ordnung. Also können wir uns das jetzt wirklich ganz konkret vorstellen. Wir nehmen die Nullstellen von P und das ist jetzt unsere Menge, auf der wir operieren. Und dann stellen wir uns vor, dass das Alpha darauf einen P-Zyklus macht. So, die Nullstellen, die diesen P-Zyklus sozusagen sichtbar machen, die nennen wir A1 bis AP. Die kommen alle aus L oder wir können die jedenfalls alle da wählen, weil L ein Zerfällungskörper ist. Und die erste Nullstelle A1 soll das A sein, mit dem wir angefangen haben. Wir haben noch eine Voraussetzung, die wir nicht benutzt haben, nämlich, dass P genau zwei nicht reelle Nullstellen hat. Und wir wissen auch, dass P insgesamt in dem Erweiterungskörper L genau P Nullstellen hat. Heißt also, dass diese Nullstellen A1 bis AP, die wir da hingeschrieben haben, schon alle Nullstellen sind, die P in L überhaupt hat. Insbesondere müssen jetzt die beiden nicht reellen Nullstellen dabei sein. Und dann können wir die Notation so wählen, dass A, also A1 und A2 nicht reell sind. Die Nullstelle A, mit der wir angefangen haben, die konnten wir schon als nicht reell wählen. Und dann sagen wir halt, in der Reihenfolge, wie wir die nummeriert haben, soll die zweite Nullstelle auch nicht reell sein. Das können wir machen. Diese ganze Notation können wir so wählen. Naja, und dann wirkt jetzt Alpha als P-Zyklus und wir können die Reihenfolge der Nullstellen so hinschreiben, dass der P-Zyklus so wirkt, wie man das denkt. Nämlich A1 geht auf A2, A2 auf A3 und so weiter, AP auf A1. Das heißt, das Alpha wirkt so wie der Zyklus 1, 2, 3 und so weiter bis P. So kann man sich das jetzt vorstellen. Was noch? Wir haben jetzt ein Element der Galois-Gruppe, das wir sehr genau beschrieben haben. Und jetzt überlegen wir weiter, was für Elemente der Galois-Gruppe kennen wir noch? Naja, das Polynom P kommt aus Qx. Und dementsprechend muss, also die Koeffizienten des Polynoms werden also von komplexer Konjugation festgelassen. Deswegen wird auch der Zerfällungskörper L, den wir uns da innerhalb von C hergenommen haben, von komplexer Konjugation invariant gelassen. Und jetzt ist die Frage, was passiert mit den Nullstellen von P? Naja, die werden irgendwie permutiert. Wir wissen nicht genau, wie das passiert. Möglicherweise passiert da gar nichts Spannendes. Aber wir wissen, dass komplexe Konjugation jetzt gleichzeitig die Nullstellenmenge von P permutiert und nicht reelle Zahlen tatsächlich auch wegbewegt. Das bedeutet aber, dass eine nicht reelle Nullstelle von P wieder auf eine nicht reelle Nullstelle gehen muss, und zwar auf eine andere. Denn wenn das die gleiche wäre, dann wäre das Element fest unter komplexer Konjugation und wäre deshalb eine reelle Zahl. Heißt also, da müssen jetzt zwei Nullstellen vertauscht werden. Komplexe Konjugation hat als Automorphismus Ordnung 2. Wenn also jetzt eine Nullstelle auf eine andere geht, dann muss, wenn ich nochmal komplexe Konjugation mache, die Nullstelle wieder zurückgehen. Das heißt, da werden zwei vertauscht. Ja, und dann kann ich das doch so wählen, die Notation. Ich weiß immerhin, dass jetzt zum Beispiel A1, was ich mir hergenommen habe als nicht reelle Nullstelle, dass das bei komplexer Konjugation auf eine andere nicht reelle Nullstelle geht. Und dann kann ich die Notation doch so wählen, dass A2 genau das Bild ist von A1 unter komplexer Konjugation. Falls da noch andere nicht reelle Nullstellen rumlaufen, stört mich das überhaupt nicht. Die kommen dann halt irgendwann später. Also haben wir jetzt die Notation so, dass wir einmal diesen P-Zyklus haben und dass wir andererseits A1 und A2 bei komplexer Konjugation vertauschen. Was wissen wir denn jetzt alles über die Galois-Gruppe? Na, da drin liegt jetzt so ein P-Zyklus. Und da drin liegt so ein Element, was A1 und A2 vertauscht. Vielleicht macht es noch was anderes Interessantes auf den anderen Nullstellen. Aber wir können das so wählen, dass... Warte, mal eben gucken. Ah, genau, da steht, P hat genau zwei nicht reelle Nullstellen. Haha, das heißt, da können jetzt bei A3 bis AP nicht noch weitere nicht reelle Nullstellen vorkommen. Das heißt, A1 und A2 sind die einzigen, die werden vertauscht. Was anderes Interessantes macht die komplexe Konjugation nicht. Ich habe nämlich gerade überlegt, wie wir darauf kommen, dass das wie eine Transposition wirkt. Es hätte ja auch eine Mehrfachtransposition sein können, aber nein. Der Punkt ist, dass es genau zwei nicht reelle Nullstellen gibt. Und dann hat man wirklich nur eine Transposition. So, im richtigen Leben, oder was heißt im richtigen Leben? Man kann natürlich auch Polynome finden, bei denen man mit komplexer Konjugation eine Mehrfachtransposition bewirkt, Aber in den Voraussetzungen dieses Lemmas ist das nicht gegeben. Da haben wir wirklich nur genau zwei nicht reelle Nullstellen. Heißt also, dass wir uns die komplexe Konjugation vorstellen können wie die Transposition 1, 2. Die anderen Nullstellen sind reelle Zahlen, die werden nicht bewegt. Und dann gab es eine Übungsaufgabe, mit der man sich klar machen sollte, dass es reicht, wenn man so einen P-Zyklus hat und eine Transposition, um die gesamte symmetrische Gruppe SP zu erzeugen. Na, heißt also jetzt, wir haben innerhalb der Galois-Gruppe G schon eine Untergruppe gefunden, die isomorph ist zur symmetrischen Gruppe SP. Aber andererseits kann ja die komplette Galois-Gruppe durch die Wirkung auf die Menge der Nullstellen von P gar nicht mehr machen als alle möglichen Permutationen. Das heißt, dass umgekehrt die Galois-Gruppe auch isomorph ist zu einer Untergruppe der symmetrischen Gruppe. Also der symmetrischen Gruppe auf der Menge der Nullstellen, aber die ist isomorph zu SP, weil P die Anzahl der Nullstellen ist. Und damit sind wir fertig. Damit ist G isomorph zu SP. Und wenn wir jetzt zum Beispiel P gleich 5 einsetzen, dann müssen wir jetzt einfach nur ein Polynom finden mit genau zwei nicht reellen Nullstellen, das irreduzibel ist, in Qx und Grad 5 hat. Und dann hätten wir eine Galois-Gruppe, die isomorph ist zu S5, zum Beispiel. Gut, dass P eine Primzahl sein muss, das haben wir hier im Beweis nicht wirklich gesehen, wie das eingeht, aber das spielte eine Rolle an der Stelle, wo man gesehen hat, dass schon eine komplette zu SP isomorphe Untergruppe erzeugt wird, mit so einem P-Zyklus und einer Transposition, und dazu gab es eine Übungsaufgabe. Ja, und jetzt setzen wir das fort, was wir vorhin schon andiskutiert haben. In dem Moment, wo P größer gleich 5 eine Primzahl ist und wir ein irreduzibles Polynom mit genau zwei nicht reellen Nullstellen haben, dessen Grad genau diese Primzahl P ist, dann ist das Polynom nicht durch Radikale auflösbar, denn wir haben ja gerade gesehen, dass dann die Galois-Gruppe isomorph ist zu einer symmetrischen Gruppe SP, P mindestens 5, und diese symmetrischen Gruppen sind nicht auflösbar, die sind zu groß. Das stand in Satz 12, 6. Heißt, wir müssen jetzt nur noch Beispiele finden. Und ganz ehrlich, so spontan könnte ich da auch kein Beispiel finden, denn man muss ganz schön rumprobieren, um Polynome zu finden, die einerseits einen ausreichend großen Grad haben, das macht sie dann auch nicht so gut handhabbar, so zum Rumrechnen, dann muss man die Nullstellen ein bisschen kontrollieren können. Immerhin wollen wir ja hier auf genau zwei nicht reelle Nullstellen hinaus. Und wir wollen auch noch, dass die in Qx irreduzibel sind. Und das sind dann schon drei Randbedingungen. Wenn man da zu Fuß so losrechnet und einfach drauf lossucht, dann wird man da möglicherweise gar nicht so schnell fündig. Aber es gibt so ein paar Tricks. Und wenn man mal ein paar solche Polynome gesehen hat, dann kann man sich ein paar Beispiele merken und kann dann vielleicht auch leichter selbst auf weitere Beispiele kommen. Die Bemerkung kommentiere ich jetzt nicht weiter, die noch in den Notizen steht, sondern ich erkläre Ihnen noch kurz das Beispiel, das ganz konkrete Beispiel für ein Polynom, bei dem man also die Nullstellen nicht ausdrücken kann mit sowas wie, also mit Hilfe der Koeffizienten und dann mit sowas wie Plus, Minus, Mal, Brüchen, Wurzel ausdrücken. Und ein solches Beispiel ist x hoch 5 minus 6x plus 3. Da kann man sehen, dass das irreduzibel ist in Qx, zum Beispiel mit dem Eisenstein-Kriterium. Man kann nach Nullstellen suchen und es ist gar nicht so einfach, welche zu finden, denn die sind ziemlich seltsam. Man kann sich aber überlegen, wie viele nicht reelle Nullstellen es gibt. Zunächst mal gibt es reelle Nullstellen, denn das ist, man kann sich das Polynom als Funktion definieren oder verstehen oder auffassen von R nach R. Dann ist der Grad ja ungerade und dann kann man den Zwischenwertsatz der Analysis benutzen. Das heißt, wir finden da auf jeden Fall Nullstellen in R. Die nächste Frage ist, finden wir auch Nullstellen in C ohne R? Und dafür kann man einen weiteren Satz aus der Analysis benutzen, nämlich den Satz von Rolle. Und man kann das machen, indem man einfach ein paar Werte einsetzt und dann guckt, wo liegen die, wie oft wechselt da das Vorzeichen. Ich habe einfach mal ein paar Zahlen eingesetzt und Ihnen das hingeschrieben. Da sehen wir dann mehrere Vorzeichenwechsel, insgesamt 3 habe ich Ihnen aufgeschrieben. Heißt also, dass wir da schon mal mehrere reelle Nullstellen haben. Und uns reichen ja mindestens 3. Dann muss man noch hoffen, dass man zeigen kann, dass es auch mindestens eine komplexe gibt. Denn zu jeder komplexen, die nicht reell ist, muss man ja dann auch die komplex konjugierte haben. Das sind dann schon 2. Und 2 komplexe Nichtreelle zusammen mit mindestens 3 Reellen ergeben dann genau die Konstellation, die wir brauchen. Und so machen wir das hier. Mindestens 3 reelle Nullstellen, dann kommt der Satz von Rolle und der sagt, dass die komplexen und nichtreellen Nullstellen die reellen Nullstellen sozusagen trennen, beziehungsweise dass die reellen Nullstellen der Ableitung das trennen. Und wenn man die Ableitung ausrechnet, die ganze Zeit fassen wir jetzt P als Polynomfunktion auf von R nach R. Vorsicht, Polynome und Polynomfunktion sind nicht das gleiche, aber hier an der Stelle berühren sich Algebra und Analysis auf so eine Weise, dass es zielführend ist, das Polynom zwischendurch mal als Polynomfunktion aufzufassen. Also nochmal, wir haben diese Vorzeichenwechsel, mindestens drei reelle Nullstellen und diese Nullstellen werden von den Nullstellen der Ableitung getrennt. Das ist der Satz von Rolle. Und dann gucken wir einfach, wie viele solche Nullstellen finden wir. Und dann rechnen wir die Ableitung aus und sehen die reellen Nullstellen. Was steht da? Vierte Wurzel aus 6 Fünftel und minus vierte Wurzel aus 6 Fünftel. Das sind 2. Das heißt also, dass da nur 2 solche trennenden Nullstellen sind. Und wie viele Nullstellen können davon jetzt maximal getrennt werden? Naja, 3 Stück. Und das heißt, es muss jetzt noch 2 Nullstellen geben, die komplex und nicht reell sind. Das sind die Voraussetzungen von Korrelat 12.13. Die dazugehörige Primzahl, die den Grad von P angibt, ist 5. S5 ist nicht auflösbar. Und damit haben wir jetzt ein ganz konkretes Beispiel für ein Polynom, für das man zwar einen Zerfällungskörper innerhalb von C angeben kann, aber die dazugehörige Galois-Gruppe ist nicht auflösbar. Und das ist dann ein Beweis dafür, dass auch das Polynom nicht durch Radikale auflösbar ist. Das war's. Das war das Ende von Kapitel 12. Und ich habe mir überlegt, dass ich Ihnen Kapitel 13 mit so ein paar Zusatzthemen einfach ins Tut-IP stelle und dass es auch eine Podcast-Folge gibt, wo ich dann zu jedem der Themen nochmal kurz was sage. Vielleicht einfach nur, warum ich das interessant fand oder wie ich drauf gekommen bin, das überhaupt dazu was aufzuschreiben. Und das alles ist noch inhaltlich, aber Kapitel 13 ist nicht prüfungsrelevant, es sei denn, Sie wünschen sich das ausdrücklich und wollen damit zum Beispiel in die Prüfung einsteigen. Das ist natürlich immer erlaubt, aber ansonsten ist der prüfungsrelevante Teil hier, jetzt und hiermit vorbei mit dem Ende von Kapitel 12. Das war es also erstmal. Vielen Dank, falls Sie bis hierhin zugehört haben und dann hören wir uns in einer der nächsten Podcast-Folgen zu einem anderen Thema wieder. Bis dann!